den letzten Jahren auf der BASTA stark über den Kulturwandel gesprochen, der eben bei Microsoft passiert und was das wiederum bedeutet, eben Open-Source-Gedanken und Ähnliches. Wir wollen hier stärker über die Technik sprechen und dazu bitte ich mir jetzt drei Sprecher auf die Bühne. Zunächst den Holger Schwichtenberg. Holger, bitte, komm zu uns.
Guten Morgen.
Genau, und ja, Holger, du bist bekannt als der .NET-Doktor und deswegen fragen wir auch dich als erstes zu .NET. Was hat es denn nun auf sich mit diesem .NET Core 1.0?
Ja, die Umbenennung von .NET Core 5 in 1.0 spiegelt einfach besser wider, dass es sich dabei um einen richtigen Neustart handelt. Das ist jetzt nicht einfach nur die nächste Version von .NET und wir können jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass wir unsere heutige .NET 4 Anwendung irgendwie dann einfach mit ein paar Mausklicks auf 5 umstellen können, sondern mit der Version 1 sagt Microsoft, sie fangen eben nochmal von Grunde auf neu an, ein .NET Framework neu zu entwickeln und zu konzipieren. Ich möchte auf dieses Schaubild hier verweisen, man sieht eben hier die Koexistenz von dem .NET 4.6 jetzt im Moment und dann eben dem .NET Core 1.0. Das sind zwei getrennte Produktlinien, die eben auch in Zukunft ja parallel zumindest für einige Zeit noch weiterentwickelt werden. Also Microsoft hat auch definitiv gesagt, sie machen noch neue Versionen von .NET 4.6. Dadurch, dass jetzt die Versionsnummer 5 da frei geworden ist, kann ja vielleicht irgendwann dann noch ein .NET Framework 5.0 kommen. Wow. An der Stelle tatsächlich wird dann spannend, wenn man dann googelt nach .NET 5 und dann noch die alten Referenzen auf Core 1.0, also dass es jetzt Core 1.0 ist, findet. Also das Core wird halt, wie wir schon in den letzten zwei Jahren gehört haben, modular sein, es wird plattformunabhängig sein, wie wir hier auf der Folie auch sehen. Und es wird eben auch viel agiler weiterentwickelt werden, als Microsoft das bisher beim monolithischen .NET Framework konnte.
Ja, modular, es wird zerkleinert in einzelne Teile, aber das ist nicht das Einzige, was das auszeichnet, sondern es soll auch auf allen Plattformen laufen. Das ist auch so ein Aspekt, der spannend ist. Kann ich jetzt als .NET-Entwickler auf Linux und macOS einfach so arbeiten wie auf Windows?
Nun ja, man muss natürlich auch mal hier auch auf das Bild schauen und dann sieht man, dass auf .NET Core im Moment erstmal nur drei Arten von Anwendungen laufen, nämlich Windows 10 Universal Apps, Konsolenanwendungen und ASP.NET. Also wenn Sie eine Desktop-Anwendung entwickeln wollen, die dann auch auf Linux und Mac läuft, dann wäre weiterhin jetzt Mono zu benutzen die richtige Wahl. Wenn Sie eine Web-Anwendung portabel gestalten wollen, dann, also die Server, der Server eben auch auf Linux laufen kann, dann könnten Sie tatsächlich eben hier Core in Erwägung ziehen als Plattform dafür. Es ist aber eben so, dass es natürlich jetzt auch eine gewisse Doppelentwicklung gibt. ASP.NET läuft ja auch im Rahmen von Mono. Microsoft macht das jetzt mit Core auch für Linux und Mac. Und wir müssen einfach hoffen, dass jetzt durch die Fusion oder die Übernahme von Xamarin eben dort auch eine Vereinheitlichung dann eben stattfinden wird und letztlich, und das wünschen wir uns dann alle eben auch hinten rauskommt, ein einheitlicher UI-Stack, mit dem man dann eben auch native Oberflächen, also Desktop-Anwendungen entwickeln kann, die dann im Optimalfall laufen auf Windows, Linux, Mac, iOS, Android, PlayStation und so weiter. Da haben wir ja im Moment mit XAML zwar eine einheitliche Sprache, aber mit Xamarin Forms, WPF und mit WinRT XAML dann drei verschiedene Dialekte, die das dann doch nicht möglich machen, dass ich meine Oberfläche mal ebenso zwischen all diesen Plattformen austauschen kann. Da wünschen wir uns also jetzt, dass wir da in hoffentlich nicht so ferner Zukunft einen einheitlichen XAML-Stack dann sehen, der dann eben auf .NET Core basiert und oben diese Anwendungsreihe ergänzt.
Aber das ist auch so, das ist eine Option. Ne? Also wir wissen es nicht genau, so eine Spekulation über die Zukunft. Daran angebunden ist ja noch, dass das Ganze jetzt auch Open Source ist. Also nicht nur Mono ist eine Open Source Entwicklung, sondern eben .NET Core ist jetzt auch Open Source. Ist damit irgendeine Veränderung auch für den Entwickler verbunden? Oder ändert das an der Arbeit selbst nichts?
Naja, du hast es ja schon gut gesagt, dass wir natürlich jetzt Beiträge liefern können zum .NET Core von Microsoft. Ich schätze aber mal, dass eher die wenigsten von uns da jetzt wirklich Zeit und entsprechend Energie auch haben werden. Ich sehe einen Vorteil auch einfach darin, dass wir in der Lage sind, Standardkomponenten von Microsoft eben auch gegen unsere eigenen Implementierungen auszutauschen oder daran was zu ändern. Also wenn uns zum Beispiel irgendwas an der System.io-Implementierung von Microsoft nicht gefällt, zum Beispiel, dass bestimmte Dateinamenbegrenzungen hinsichtlich der Länge da drin sind, dann hätten wir jetzt die Möglichkeit, den Quellcode zu nehmen, den Quellcode zu verändern und eben tatsächlich dann auch die Standardkomponenten von Microsoft an der Stelle auszutauschen. Also bisher hatten wir ja auch schon die Möglichkeit, uns den Quellcode von .NET anzusehen, aber das war alles Shared Source. Das hieß so viel wie nur gucken, nicht anfassen. Jetzt haben wir eben die Möglichkeit, tatsächlich das, was Microsoft da geschaffen hat, eben auch für uns selbst oder auch für die Allgemeinheit eben weiterzuentwickeln.
Es ist auch eine dieser Möglichkeiten, mit denen man sich jetzt orientieren, also an dem man sich orientieren kann, aber muss man ja nicht nutzen. Also ich finde, das ist immer so ein Problem. Da ist, man hat plötzlich die Möglichkeit, ist dann auch irgendwie so das Gefühl verbunden, soll ich das jetzt nutzen? Muss ich das machen oder kann ich einfach so weitermachen wie bisher? Was ist denn nun ein guter Einstiegspunkt, um sich .NET Core 1.0 anzugucken und einfach mal zu schauen, ob das für das Unternehmen oder für mich selbst irgendwie sinnvoll ist als Entwickler oder nützlich?
Also grundsätzlich, es gibt nur einen einzigen Fall, wo Sie unbedingt .NET Core einsetzen müssen, nämlich wenn Sie eine Windows Universal App für Windows 10 entwickeln, dann kommen Sie um .NET Core nicht herum. In allen anderen Fällen ist es jetzt erstmal so, dass niemand gezwungen ist, seine bestehende Anwendung auf .NET Core zu migrieren. Was könnten jetzt die Gründe sein, warum man es tun will oder warum man neu beginnen will mit .NET Core? Wenn man jetzt zum Beispiel eine ASP.NET-Anwendung hat und sich immer schon gewünscht hat, die eben auch auf Linux zu betreiben, weil man vielleicht ein Standardprodukt herstellt und man Kunden hat, die danach fragen, dieses Website eben auch auf Linux hosten zu können. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ganz realistisch ist es, wenn man jetzt ein neues Projekt beginnt, tatsächlich sich mal ASP.NET Core 1 anzuschauen, wenn es denn dann mal richtig fertig ist, würde ich sagen, weil im Moment ist das noch relativ hart hinsichtlich der Dokumentation und auch hinsichtlich der Stabilität, eben damit zu arbeiten. Das Spannende an ASP.NET Core ist eben, dass es jetzt nicht nur auf .NET Core läuft, sondern, das sieht man hier an dem Bild, eben auch auf dem .NET Framework 4.6 läuft. Das heißt, ich könnte mich jetzt schrittweise in diese Core-Welt begeben. Also ich betreibe eine ASP.NET Core-Anwendung erstmal auf dem Full-Framework, habe dann eben dort auch Klassen zur Verfügung, die es noch nicht in Core gibt. Also zum Beispiel sowas wie die System Drawing DLL, da gibt es jetzt noch kein Pendant zu in der Core-Welt. Wenn Sie also irgendetwas in der Website serverseitig malen wollen oder in irgendeiner Form Grafiken bearbeiten wollen, zum Beispiel Größen verändern wollen von Grafiken und dergleichen, dann finden Sie dazu in dem Full Framework eben eine entsprechende Implementierung, die es in Core nicht gibt. Sie könnten also jetzt mit ASP.NET Core auf Full Framework starten und dann später einmal, wenn das Core Framework, also dieser Teil hier unten auch ein bisschen ausgereifter ist, eben die Option nutzen, relativ einfach in die Core-Welt zu wechseln und damit dann tatsächlich plattformneutral zu sein. Und man muss eben auch erwähnen, und das werde ich in meinem Vortrag diese Woche zu ASP.NET auch noch zeigen, dass es tatsächlich hier oben in ASP.NET Core auch einige tolle neue Features gibt, also wie man zum Beispiel selbstdefinierte Tags schreiben kann, die dann serverseitig umgesetzt werden, womit man dann in ASP.NET MVC schon wieder so ein bisschen ähnlicher wie in Webforms arbeiten kann. Also nicht, dass Sie denken, da haben Sie die ganzen Lasten wieder, sondern Sie haben einiges an Profit, was Modularisierung angeht, dann halt auch in der MVC-Welt.
Wenn das jetzt, also als Scott Hanselman angekündigt hat auf seinem Blog, dass das .NET Core 5 jetzt in .NET Core 1.0 umbenannt wird, hat er dazu geschrieben, dass Microsoft damit auch irgendwie zeigen will, dass eben doch relativ, also es ist nicht einfach nur eine Fortsetzung von dem bisherigen .NET Framework ist, sondern dass da was auch Neues passiert. Heißt das auch für die Entwickler, dass sie sich auf völlig Neues einlassen müssen oder reicht, ist das Know-how, das man hat, das man über Jahre schon angesammelt hat, übertragbar? Also gibt es da große Hürden oder wie sieht da die Lernkurve aus?
Naja, zum Teil. Also es gibt natürlich viele Dinge, die übernommen werden. Sag mal, ein Großteil der APIs von .NET Core kommt uns schon bekannt vor oder ist auch identisch mit dem, was wir vorher hatten. Es fehlen halt hier und da einige Klassen und einige Klassenmitglieder auch. Da müssen wir dann eben vielleicht mal einen etwas anderen Weg gehen. Also ich sage mal als Beispiel, statt to long date string müssen wir jetzt eben ein entsprechendes Formatkürzel großes D benutzen, weil es diesen einen Member nicht mehr gibt. Darüber hinaus gibt es aber eben auch eine ganze Reihe neuer Klassen, in die wir uns natürlich auch einarbeiten müssen. Also das ganze Thema Logging zum Beispiel und Configuration hat Microsoft jetzt völlig neu konzipiert an der Stelle, weil sie einfach gesagt haben, wir wollen die Gelegenheit nutzen, hier einfach auch eine bessere Implementierung, ein besseres API zu liefern, als wir das in der Vergangenheit hatten.
Ja, die letzte Frage ist natürlich, wann kommt's? Also es hätte auch schon längst da sein müssen oder sollen.
Ja.
Hast du irgendwie eine Ahnung?
Naja, die offizielle Bekanntmachung ist ja jetzt irgendwann in 2016. To be determined steht da auf der Website. Ganz spannend ist ja noch, das sieht man hier auch in dem Bild, hier steht schon an einigen Stellen RTM dran, müsste man jetzt eigentlich in Anführungszeichen schreiben, weil ein Teil von .NET Core ist ja schon in Windows 10 erschienen und das offizielle Wording ist, dieser Teil von .NET Core, der in Windows 10 erschienen ist, ist auch schon RTM. Aber du hast es ja auch schon selber gesagt, ist Windows 10 überhaupt schon RTM? Das ist natürlich die spannende Frage. Also offiziell sind wir mit dem Rest von .NET Core halt im RC1-Stadium. Der RC2 wird sicherlich jetzt irgendwann relativ bald kommen und meine Hoffnung ist, dass Microsoft es eben auch wirklich im Laufe des Jahres 2016 dann wirklich mal hinbekommt, eine Version 1.0 rauszubringen. Da wird aber schon noch einiges fehlen, also ganz konkret fehlen da zum Beispiel auch so Dinge wie Visual Basic Unterstützung, Signal R, was hier noch auf dem Bild steht, ist jetzt auch gerade mal wieder verschoben worden auf ein späteres Release und ich sag mal so, da wird eine Version sicherlich dieses Jahr erscheinen, aber ob wir dann mit der schon so richtig glücklich sein werden, das bezweifle ich noch etwas.
Okay, also vielen Dank für den Ausblick, das können wir die ganze Woche noch diskutieren. Danke dir, Holger. Also, ja, dann bitte ich den Christian Weyer zu mir auf die Bühne, Sie haben es ja auf der Übersicht gesehen. Wir haben drei Sprecher jetzt, immer so um die 10 Minuten, das habe ich gar nicht so angesagt. Ja, Christian.
Guten Morgen.
Das ist er, Christian Weyer, ich kenne ihn bestimmt.
Guten Morgen.
Ui.
Ich versuche die Zeit aufzuholen. Wie bin ich eigentlich?
Laut? Ja, ich meine, ich bin laut, aber das Mikro nicht.
Ja, alle reagiert, das ist super.
Eins, zwei, das Guten Morgen habt ihr ja gehört, ne? Ich versuche die Zeit rauszuholen, Mikro.
Okay, also sprich schneller.
Das
jetzt auch. Wir Kommt wollen über Mobilität Frage. Reden.
Ja.
Mobilität ist für dich und Satya Nadella, da seid ihr euch einig.
Okay.
Nicht die, ja doch, oder?
Ja,
nicht die Mobilität von Geräten oder so, sondern es ist die Mobilität vom User. Und das ist was, ja, wo ich einmal fragen will, was bedeutet das für dich, aber was bedeutet das auch für die Entwickler? Was ist das für ein Mindset? Tolles Wort.
Ich meine, es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass mein Mikro nicht geht.
Und das Zweite, was offensichtlich ist, ist, dass jeder Entwickler sich jetzt heutzutage mit diesem Aspekt von Mobilität einfach auseinandersetzen muss. Ja, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2016 und wer heute, ich sag mal, sich weiterentwickelt und weiterbildet und neue Software entwickeln möchte und sich nur noch auf den Desktop fokussiert, naja, der pinselt sich vielleicht in eine Ecke, aus der er nicht mehr rauskommt. Mhm. Ich meine, schauen wir alle unsere Kinder an oder die neuen Generationen, die da auf uns zukommen werden. Ich meine, die sind einfach die Mobilität gewohnt. Ja? Und ich meine jetzt nicht irgendwie, dass dann Icon auf dem iPhone oder auf dem Android-Tablet irgendwo ist, sondern die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, die Art und Weise, wie wir reisen, die Art und Weise, wie wir uns weiterentwickeln, weiterbilden, die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich ja komplett vermobilisiert. Ja, und da gehören halt Smartphones dazu, da gehören Tablets dazu, da gehört aber auch der ganz normale Laptop dazu. Ja? Zum Beispiel der Christian Wenz hier, der kann sich scheinbar kein Tablet leisten. Ne? Du hast jetzt halt einfach deinen ganz normalen Laptop dabei, musst aber auch mobil sein und damit mobil arbeiten. Da gehört neben den klassischen ja, Umgebungen dann halt eben auch das Web dazu. Das heißt also, jeder Entwickler muss in diese Richtung auf jeden Fall mal Ausblick halten im Jahr 2016.
Gut, das wollen wir hier auch tun und .NET wird modularisiert, immer kleinteiliger, die Mobilität wird immer kleinteiliger. Was bedeutet das im Hintergrund für die Architektur? Also der Riesenmonolith .NET 4.6 wird kleingeschlagen, passiert da auch was auf Architekturseite? Wird das auch zerkleinert in Services, APIs, Microservice.
Ja, ich meine, der Holger hat ja gerade darüber gesprochen, wie man jetzt versucht, auf Seiten von Microsoft diesen großen Batzen .NET, der ja jetzt wirklich, also man halten mal kurz inne alle, 16 Jahre alt ist. 16 Jahre alt ist. Keine andere Microsoft-Technologie hat am Stück so lange überlebt. Das heißt, es sind jetzt 16 Jahre und Microsoft fängt jetzt an, das Ding aufzubauen oder aufzudröseln und neu aufzubauen mit dem babylonischen Versionswirrwarr, das wir gerade eben gehört haben. Und ähnlich müssen wir es natürlich auf unserer Anwendungsebene auch machen. Wer jetzt heutzutage natürlich noch so einen Windows-Monolithen hat, den wunderbar gut verkauft und super toll weiterentwickeln kann, ja, das ist alles schön und gut. Aber wir müssen ja irgendwo hinkommen, dass wir dann bestimmte Anwendungsteile dediziert anbinden oder anbieten können, um es dann von den mobilen Anwendungen aus wieder anbinden zu können. Ja, also sprich, wir müssen so fachliche Services eigentlich bauen. Ja. Das alte Thema Serviceorientierung. Wer heutzutage schon serviceorientierte oder servicebasierte Architekturen und servicebasierte Vorgehensweisen in seiner Softwareentwicklung und seinem Software-Design drin hat, der ist mit Sicherheit auf einem guten Weg. Aber alle anderen, die halt noch eher so dieses Windows-Desktop-Konglomerat in seinem Source-Code irgendwo da identifizieren kann, der muss natürlich dann so langsam auf sicher hingehen und muss gucken, dass die Anwendung fachlich in so Durchstiche quasi geschnitten wird, sodass man dann eben diese fachlichen Services dann zum Beispiel über leichtgewichtige Architekturen wie so Web-APIs, REST-APIs, Push-Services oder wie man es auch immer nennen möchte, dann auch tatsächlich zur Verfügung stellen kann, damit man dann von den mobilen Anwendungen, ob das jetzt im Browser ist oder auf dem Tablet ist oder auf dem Notebook ist, dann auch wirklich dediziert darauf zugreifen kann.
Wenn man darauf zugreift, wie geht man dann den Weg? Also ich habe gerade schon gesagt, Xamarin ist übernommen worden von Microsoft. Das ist so eine Option, dann auf die mobilen Geräte zu kommen und an das Backend anzubinden über Services. Wie siehst du den Weg mit Xamarin? Wo geht das hin? Welche Alternativen gibt es dann noch? Und ein Aspekt ist bei Mobilität eigentlich auch noch die Offline-Fähigkeit. Ja. Ne? Was mache ich? Ich will ja die Daten haben in der App und zwar auf jedem Gerät irgendwie.
Also
wie kann man das verbinden?
Ich bin da komplett auf deiner Seite. Ich habe auch gejubelt, als endlich diese News kam letzte Woche. Es freut mich vor allem für Miguel de Icaza, das ist ja der Erfinder von Mono. Ja, mit dem haben wir damals auf der PDC 2003 ein Bier getrunken, als er uns das erste Mal Mono auf Linux, also C-Sharp auf Linux gezeigt hat. Da habe ich meine berühmte Gänsehaut bekommen. Mhm. Ja, und jetzt hat er es geschafft mit seiner Firma, die .NET-Welt, die C-Sharp-Sprache auf so viele unterschiedliche Plattformen zu bringen und hat es jetzt geschafft, also ich sag mal, seinen Anteil, seinen Batzen dann an Microsoft weiterzugeben. Hm. Wahrscheinlich für ein bisschen Geld auch dazu, aber das hat er sich dann auch verdient. Wenn man also multiple, also mehrere Plattformen mit C-Sharp erreichen möchte, ja, also Multiplattform-Gedanke, dann ist Xamarin natürlich die Wahl Nummer eins. Wenn man natürlich ein bisschen mehr erreichen möchte, also sprich jenseits der klassischen mobilen Formfaktoren wie Smartphones, Tablet in Form von Windows Mobile, Android oder iOS und zum Beispiel auch den Browser noch targeten möchte, der ja ein sehr großer Markt einfach noch ist, ja, und viele, vor allem Kinder und die kommenden Generationen arbeiten ja extrem viel mit dem Browser und die wollen einfach sich da hinsetzen, wollen was eingeben und dann kommt's und dann können sie arbeiten oder sie können Minecraft spielen, egal wo sie sind. Ja? Mhm. Das heißt, wenn man mehr als nur diese mobilen Plattformen erreichen möchte, dann gibt's halt momentan von der C-Sharp-Ecke keine wirkliche Lösung. Ja? Aber Microsoft und Google zum Beispiel partnern, um eine, ich sag mal, auch für .NET und C-Sharp-Entwickler gangbare Übergangslösung oder vielleicht sogar nachhaltige Lösung zu schaffen. Mhm. Nämlich auf der einen Seite gibt es die Programmiersprache TypeScript, die natürlich sehr C-Sharpig ist, ja, weil sie einfach von Anders Heilsberg auch geschaffen wurde. Und auf der anderen Seite gibt es ein Anwendungsframework, zum Beispiel in Form von Angular, also Angular 2 jetzt, wo jetzt auf einmal die beiden großen Riesen, Google und Microsoft, sich zusammenschließen, Hand in Hand gehen, sich gegenseitig befruchten und auch die Weiterentwicklung sowohl von TypeScript als auch von Angular 2 weitertreiben, um dann damit echte Cross-Plattform-Entwicklung tatsächlich zu ermöglichen.
Das ist auch so ein Aspekt, den du gerade sagst. Da arbeiten plötzlich, auch so ein Orientierungspunkt, da arbeiten plötzlich Microsoft und Google zusammen, den man vorher so in zwei Lagern, in zwei Welten gesehen hat. Ja. Ist die Frage, ob Microsoft dann irgendwann den Partner auch übernimmt? Ja, glaube ich nicht bei Google.
Das wäre vielleicht eine News auf entwickler.de wert, ja.
Mal gucken. Andere Sache ist, wenn man jetzt die Daten, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die Daten, die dann auf jedem Gerät zur Verfügung stehen sollen, die über Services zur Verfügung gestellt werden, die sind dann in der Cloud. Und denen traut man nicht so ganz. Wie macht man denn das nun, dass man auch als Unternehmen so das Gefühl hat, ich habe die Kontrolle über meine Daten, die behalte ich, aber sie sind trotzdem überall verfügbar. Das ist ja auch so ein Aspekt, der wahrscheinlich eine große Hürde ist bei der Entscheidung, auch für Sie. Will ich jetzt auch wirklich jede Plattform? Habe ich da noch die Kontrolle? Kann ich das alles irgendwie nutzen?
Das ist die große Gretchenfrage, ne? Ja. Ich glaube, wir haben da so ein schönes Bild, oder, Mirko? Ja.
Ups.
Da ist es, ne? Ja, nee, alles gut, kann das gehen. Blitzdings. Das ist tatsächlich, ich sag mal, der Adoption-Verhinderer sozusagen für viele Unternehmen, wenn es um Mobile geht. Ja, weil es ist klar, alle schreien Mobile und sagen, ey, ich brauche das auf dem Golfplatz, auf dem iPad, da muss ich mal schön meine Charts und Bundi-Bundi-Daten, die sonst hinten in der Access-Datenbank sind, ja, oder ich brauche es irgendwie im Browser, aber nicht die volle Funktion, Vielfalt von der Anwendung, sondern nur ein Teil der Anwendung. Ja, und dann ist die Antwort immer, naja, wenn du mobil bist und öffentlich auf Daten zugreifen willst, dann musst du deine Daten halt öffentlich machen. Ja, also schieb's halt nach Azure, schieb's halt nach Amazon. Wer findet die Idee geil? Okay, aus dem ganzen Plenum 4 Hände. Ja, okay. Hab ich in der Praxis so tatsächlich auch schon erlebt. Das heißt also, in vielen Projekten, wo wir unterwegs sind, ist genau das auch sozusagen der Adoption-Hinderer. Wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Helf mal, du bist doch der Redakteur. Die Hemmschwelle, genau, das ist die Hemmschwelle. So, jetzt ist natürlich oftmals so, dass wenn wir jetzt links mobil sind mit Phones oder mit Tablets oder mit Laptops, wollen die Leute und die Kunden natürlich immer noch eigentlich ihre Daten behalten. Sie wollen die Daten bei sich unterm Schreibtisch im Büro behalten. Punkt aus, Ende der Diskussion. Und zwar in dem SQL-Server, der seit 15 Jahren da funktioniert. Richtig? Richtig. Ja. So, dafür brauchen wir jetzt eine Lösung. Das heißt, das wäre eine mögliche Lösung, dass man so einen Mittelsmann hat, so einen Vermittler hat, der quasi eine sichere Verbindung aufbaut, nämlich von der Unternehmenslösung in einen Server, wir nennen den jetzt hier mal Relay-Server, oder von mehreren Unternehmensstandorten quasi. Und dann kann ich eben über, langsam, du bist zu schnell, ne? Dann kann ich eben über Tablets oder über Phones oder über Notebooks dann abgesichert, mehr oder weniger Weise, und getunnelt auf meine Unternehmensdaten zugreifen. Das heißt, hier habe ich meinen SQL-Server, hier habe ich meine .NET-Implementierung, hier brauche ich vielleicht irgendwie so eine WCF oder eine Web-API-Implementierung, also wieder das Thema Service-basierte Herangehensweise. Dieser Relay-Server, der kann jetzt irgendwo stehen. Der kann jetzt bei 1&1 stehen, der kann bei euch im eigenen Data Center stehen, wenn er sowas hat. Der kann bei Amazon stehen, der kann bei Azure stehen. Das ist einfach ein Stück Software. Ja? Und drüben machen wir einfach nur ganz normale HTTPS-Aufrufe. Also sprich, die mobilen Apps müssen gar nicht dafür umgebaut oder umgeschrieben werden, weil am Ende des Tages machen die ja so oder so HTTPS-Aufrufe, wo dann JSON-Daten oder Dokumente ausgetauscht werden. Und dieser Relay-Server macht nichts anderes, als sicherzustellen, dass über eine Multimandantenfähigkeit das jeweilige Smartphone oder Tablet oder Notebook an die richtige, ich sag mal, Büroinstallation weitergeleitet wird. Und das Ganze geht sogar noch so weit. Jetzt darfst du. Und nochmal. Und nochmal. Genau. Geht sogar so weit. Na. dass wir zwei Standorte miteinander verbinden können, ohne dass wir vielleicht menschliche Benutzer an den Smartphones haben. Mhm. So. Und dieser Relay-Server ist ein Open-Source-Projekt, das wir am Donnerstag dann in unserer Session vorstellen und dann auch launchen werden. Die Session ist am Donnerstag 14 Uhr, also wenn irgendjemand das hier drin interessieren sollte. Das Thema heißt mobile Apps und Zugriff auf Unternehmensdaten ohne Public Cloud und VPN.
Okay. Dann erstmal vielen Dank an dich, Christian.
Dankeschön fürs Zuhören. Viel Spaß auf der Pasta.
Und jetzt darf ich mir den letzten Sprecher holen. Das ist der andere Christian. Das ist der Christian Wenz. Christian, der Web Wenz. Wow, Christian, du machst seit Jahren bei uns Web.
Richtig.
Hier auf der Basta.
Ich erinnere mich auch noch an so meine ersten Bastas vor über 10 Jahren, wo wirklich aus reinem Mitleid irgendwelche JavaScript-Sessions akzeptiert worden sind. Danke, vielen Dank.
Und das zeigt Durchhaltevermögen. Ne? Jetzt ist es einfach der Hype. Und jetzt haben wir gerade über Sachen gesprochen, hier .NET, die Plattform wird zerkleinert, Services werden immer kleiner. Das Web jetzt auch kleiner oder bleibt das so groß, wie es seit 1989 ist? Das ist nämlich noch älter als .NET. Was passiert da im Web jetzt?
Naja, also was ich ja ganz erschreckend finde eigentlich, ist, dass wir konzeptionell ja immer noch auf Basis des Web von eben damals arbeiten. Also als das Web damals geschaffen wurde, war das ja ein Projekt mit genau 2 Use Cases. Use Case Nummer 1 war, Wissenschaftler konnten irgendwie einigermaßen strukturierte Dokumente erstellen und online stellen. Ja, Use Case Nummer 1, Dokument. Use Case Nummer 2, man konnte auf andere Dokumente verlinken. Ja, das war es eigentlich. Also das waren genau die 2 Use Cases. Dann kamen irgendwann mal Formulare dazu in der späteren Version. Aber das ist immer noch das Prinzip. Also wir haben Dokumente, die können wir abrufen und wir können auf Links klicken. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt das, was wir alle im Web momentan machen, nehme ich einfach mal an, sondern was wir tatsächlich machen ist, wir nutzen die weite Verfügbarkeit von Webbrowsern als Ablaufplattform für irgendwelche Applikationen. Aber das war ja weder die Idee des Web damals, noch ist das irgendwie durch die Standards, die wir haben, gedeckt. Ich meine, wenn wir uns überlegen, die HTTP-Version, die wir, den Großteil des Webs nutzt, ist ja HTTP 1.1. Das ist aus dem Jahr 1997 und es gab dann noch ein RFC 1999. Damit arbeiten wir. Ja? Wie gesagt, damals Dokumente hinherschaufeln und wir denken jetzt, super, wir machen Anwendungen. Ja? Und da braucht man solche Dinge wie JavaScript zum Beispiel. Das ist ja auch was, 1994, 1995, auch ganz, ganz altes Zeugs. Aber trotzdem biegen wir es irgendwie hin. Aber die Grundprinzipien sind immer noch dieselben, nur jetzt ist halt die Verbreitung da. Und das ist für manche andere Technologien dann halt etwas bitterer.
Ja, also Verbreitung ist da. Und Christian hat das eben auch angedeutet. Die Generation, die jetzt ranwächst, will auch alles irgendwie im Browser machen. Also wie reagiert man darauf als Webentwickler? Welche Technologien kann man jetzt nehmen? Wie nutzt man diese Services? Ändert sich was an den Protokollen? Das ist eben 1.1 erwähnt für HTTP. Was passiert da gerade?
Also es ist in der Tat so, dass allein der Ab- und Aufwärtskompatibilität gleichzeitig, dass sozusagen der Grundaufbau, die Grundstruktur bleibt gleich, aber es wird eben von Standardisierungsfront, von Browserentwicklungsfront, werden zusätzliche neue Standards und Protokolle gemacht. Also HTTP 2 zum Beispiel, nächste Version von HTTP, die halt einige dieser klassischen HTTP-Ansätze, die für Dokumentausliefern super waren, aber für moderne Anwendungen einfach nicht mehr zeitgemäß waren, wird nachgerüstet. Es gibt WebRTC, jetzt kann man also zum Beispiel in einer Webanwendung auf die Kamera, zum Beispiel im Laptop oder im Tablet, wenn man es sich leisten kann, zugreifen und Mikrofon. Ich meine, in einer Webapplikation muss man sich mal überlegen. Ne? Vorher haben wir Dokumente ausgeliefert, jetzt können wir irgendwie Videoconferencing betreiben. Ohne Zusatzsoftware, direkt integriert in den Browser. Dann die ganze Kommunikationsschiene. Und letztes Jahr habe ich auf der Basta über die Kommunikationsprotokolle von JavaScript und Konsorten gesprochen. Und ich meine, wir können ja mittlerweile bidirektionale Echtzeitkommunikation machen mit Binärdaten. Das sind ja Dinge, die waren eigentlich nicht vorgesehen, weil HTTP ist ja ein textbasiertes Protokoll. Ja, das heißt, dass auch Binärdaten, die übertragen werden, werden vorher so kodiert, dass das irgendwie ausschaut wie Text. Natürlich nicht effizient. Nichts für moderne Applikationen, wie wir sie heute brauchen. Und das wird halt jetzt einfach in den Browser nachgerüstet und damit.
Also die Stichworte waren jetzt HTTP 2, ja. WebRTC, genau. WebSockets.
WebSockets auch eins der Kommunikationsmechaniken, genau, für eben die Echtzeitkommunikation und weitere.
Also. Und wie sieht das dann aus auf der Entwicklerseite? So, reicht da noch der Texteditor, den man irgendwann mal benutzt hat, als man im Web anfing, 89? Oder?
Naja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich glaube, als ich angefangen habe, hatte ich tatsächlich kurz Texteditor benutzt, aber dann habe ich ja das gelobte Land entdeckt. Vielleicht auch einige hier im Raum. Frontpage 98. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals schon so ein bisschen, ja, es sah irgendwie, man konnte beim Entwickeln sah man, wie es aussah im Web. Nein, man hat dann leider festgestellt, Frontpage behauptet, es sieht so aus, bis man es dann im Browser ausgeführt hat. Dann sah es natürlich komplett anders aus. Aber ich sehe hier doch noch einige Fans im Raum von Frontpage 98.
Das hat Ende der Woche anders.
Das hat, es gab dann ja nochmal, der Nachfolger wurde dann irgendwann umbenannt, ja. Ja, cool. Genau. Das ist doch geheim. Aber das hat halt den Brand versaut. Ja? Also spätere Versionen waren ganz gut. Aber nein, dann geht es natürlich wieder zurück zum Texteditor. Ich habe auch vor ein paar Jahren habe ich mir so eine lebenslange Lizenz gekauft von UltraEdit. Ja, weil ich mag UltraEdit total gerne. Super Texteditor. Ja, aber es gibt da mittlerweile so viele gute Sachen. Sogar Visual Studio ist ein guter Web-Editor. Das konnte man sich ja vor ein paar Jahren auch noch nicht vorstellen. Und es gibt ja immer zwei Dinge, die man eigentlich beim Editor will. Ja? Also die eine Sache ist rückgängig machen. Ja? Das ist, glaube ich, das wichtigste Feature, egal wo wir programmieren. Und das zweite ist IntelliSense. Ja? Ich erinnere mich, meine erste Webtechnologie, mit der ich gearbeitet hatte, war Classic ASP. Ja? Das konnte ich noch, 6 Objekte, 36 Eigenschaften und Methoden. Davon konnte ich 30 auswendig. Ich habe die Technologie komplett beherrscht. Das war das letzte Mal, dass ich sowas von der Technologie behaupten konnte. Mittlerweile IntelliSense Junkie, ich kann nicht ohne. Aber wir haben ja jetzt einfach nicht mehr dieses, wir entwickeln, drücken Knopf, fertig, sondern es sind ja so viele bewegliche Bausteine. Wir haben Paketmanagement in modernen Webanwendungen. Wir haben Tools, Frameworks für Modularisierung. Wir haben Template Engines. Wir haben Build-Systeme. Wir haben Task Runner. Und es ist natürlich schön, wenn all das auch irgendwie integriert ist in eine IDE, dass man tatsächlich auch nur nach einer einmaligen, ewig dauernden Konfiguration den Knopf drücken muss und dann läuft das Ganze. Mhm. Das heißt also, die Webentwicklung basiert immer noch auf dem alten Mist, erweitert um den neuen Shit, ja, um jetzt euer Werbeplakat draußen zu zitieren.
Was, so und, machen wir.
Und sowohl die Entwicklung, die Techniken, die APIs, als auch die Tools, die haben auch diesen nächsten Schritt gemacht. Das heißt, jetzt wird es für professionelle Entwicklung benutzt. Die Tools dafür sind auch da. Und Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, ja, diese Ransomware, die zurzeit rumgeht, ja, also diese Schadsoftware, die dann die Festplatte verschlüsselt und nur gegen irgendwie ein Viertel Bitcoin kriegen Sie Ihre Daten möglicherweise wieder. Auch die gibt es jetzt in der JavaScript-Variante, wo dann ein bisschen nachgeladen wird. Also Edwards Gesetz, dass jede Software, die in JavaScript entwickelt werden könnte, irgendwann in JavaScript entwickelt wird. Das scheint wunderbar zu funktionieren.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung.
Danke, viel Spaß auf der Baste diese Woche. Danke.
So, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ich werde dann gleich noch ein paar Ansagen machen zur Baste, auch hier zur Orientierung. Also wir haben uns eins gemerkt, wir wollen über Orientierung reden, über Fixpunkte. Ein paar Fixpunkte haben wir benannt, aber wir können Ihnen keinen Königsweg anbieten. Wie seht ihr das, jetzt, wenn man das so zusammenschaut? Wir haben da das Framework, wir haben die vielen Services, wir haben das große Web. Was glaubt ihr? Wie entwickelt sich das gerade? Wo sollte man ansetzen? Was sollte man machen, wenn ihr das so zusammenschaut? Wenn wir jetzt dann so ein Mischbild draus machen und das weiße Licht sehen am Ende des Tunnels und sagen, da müssen wir hin als .NET-Entwickler. Holger, du hast schon so ein Lächeln.
Ja, aber ich finde es einfach, pauschale Aussagen an der Stelle einfach sehr schwierig. Man muss sich immer mal sehr genau den Business Case anschauen, um den es da geht. Und,
das ist die Consultant-Antwort, ne?
Genau, ja, sorry, dass ich sie geben muss, aber ich kann halt nicht jemandem sagen, pauschal, hey, HTML, JavaScript ist jetzt die einzige Lösung. Es gibt in der .NET-Welt schon auch Lösungen. Man muss eben gucken, ob die reichen oder, wie du eben schon gesagt hast, man doch auf HTML, JavaScript eben setzt, weil man damit momentan zumindest die einzige wirklich universelle Plattform hat.
Ja, danke für die Steilvorlage. Ja, also ich bin da komplett beim Holger. Es ist wirklich sehr projekt- und sehr kunden- und sehr situationsabhängig. Wir haben halt immer Projekte vor der Brust, die halt wirklich potenziell alle Plattformen und vor allem alle künftigen Plattformen abdecken müssen. Und da sind wir ja schon vor Jahren von der C-Sharp und von der .NET-Ecke auf der Client-Seite weggegangen, halt in Richtung HTML5 und JavaScript. Jetzt natürlich immer verstärkt mehr HTML5 und TypeScript. Wo das Tooling dann noch besser funktioniert durch die Typisierung und die Metadaten. Und uns und unseren Kunden hat es gut getan. Also wir machen auf der Client-Seite so gut wie gar kein .NET mehr, sondern fahren also wirklich komplett diese HTML5 und TypeScript-Schiene. Heißt aber nicht, dass es automatisch die richtige Lösung ist für jeden, weil man muss wirklich betrachten, geht es zum Beispiel darum, einfach eine existierende Anwendung irgendwie zu modernisieren und zu modularisieren, und der Kernkundenstamm ist einfach eine Windows-Klientel. Mhm. Dann macht es eigentlich fast keinen Sinn, HTML und JavaScript und TypeScript zu machen, sondern dann kannst du bei C-Sharp und bei UWP und bei Xamarin bleiben. Das trifft nur für den Großteil unserer Kundschaft einfach nicht zu.
Ja, kann ich den beiden Vorrednern auch nur anschließen. Ich meine, wenn ich jetzt eine absolute Aussage treffen müsste, was wir schon wunderbar dargelegt, schwierig und eigentlich auch unseriös ist, vielleicht kurze Umfrage. Ich hatte hier eine Microsoft-affine Konferenz. Wer außer mir hat denn als Haupttelefon Windows Phone? Kurz Hand hoch.
Boah!
So, ja, 20%, deswegen, ja, ich bleibe beim Web.
Danke. Gut, vielen Dank. Ja, ich danke euch für diese Einschätzung. Sie merken eins, wenn Sie in dem Raum sind und sich orientierungslos fühlen, nachdenken, gucken, wo es lang geht, die Fixpunkte auch feststellen. Deswegen könnt ihr nämlich keine generelle Aussage machen, muss eben schauen, wo sitze ich in meinem Unternehmen, wo sind die Fixpunkte, die ich halten will, an welchen orientiere ich mich und von wo aus gucke ich dann, wie es weitergeht. Wir diskutieren das alles diese Woche auf der BASTA. Diskutieren Sie mit, sprechen Sie mit unseren Sprechern, sprechen Sie untereinander. Ich habe jetzt noch ein paar kleine Ansagen, aber ich bedanke mich erstmal herzlich bei euch dreien, dass ihr mit mir die BASTA eröffnet habt. Vielen Dank an euch.
Danke für die Einladung.